D-Radio Wissen. Es ist Donnerstag. Bei D-Radio Wissen hören Sie jetzt die Redaktionskonferenz mit den Machern von Was mit Medien. Und hier sind Ihre Gastgeber. Herr Pähler.
Schönen guten Abend.
Dennis Horn.
Hallo, guten Abend. South by Southwest. Wir reisen heute in die Zukunft der Medienwelt.
Social Radio. Wir denken über die Zukunft des Radios nach.
Foursquare. Wir zeigen, warum dieser Dienst eine mediale Zukunft hat.
Journalismus. Wir klären, nach welchen Standards er sich in Zukunft richten muss.
Das sind die Themen in unserer medialen Redaktionskonferenz am 14. März 2013.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Uwe Vorketter. Der war mal Chefredakteur der Frankfurter Rundschau. Er hat einen Gastbeitrag geschrieben für starkemeinungen.de. Und darin geht es um die Papstwahl. Uwe Vorketter ärgert sich ein bisschen, dass es so einen Overkill an Live-Tickern und Spezial-Extra-Sonderberichterstattungen gegeben hat. Er schreibt, das ist journalistischer Humbug. Schließlich ist das Konklave das Gegenteil von live. Die Kardinäle werden weggesperrt, dürfen mit niemandem reden, keine Post versenden oder empfangen, nicht telefonieren, nicht mal twittern. Ein Live-Ticker von der Papstwahl ist so sinnvoll wie die Fotoreportage aus dem U-Bahn-Tunnel.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Herrn Pähler.
Ich war zwar noch nicht Chefredakteur bei der Frankfurter Rundschau, aber ich kann Herrn Vorketter trotzdem ganz gut verstehen. Auch für mich erschließt sich der journalistische Mehrwert, stunden- oder gar tagelang einen kleinen Schornstein abzufilmen und dann auf Rauchzeichen zu warten, das Ganze noch mit einem Live-Ticker zu begleiten. Eigentlich nicht. Aber trotzdem, der Trend geht ja eindeutig zum Live-Ticker und das verstehe ich auch gut, denn es ist ja so schön einfach und so schön günstig. Ja? Die Medienmacher füllen ohne großen Aufwand, ohne Recherchen und mit wenig Personal ihr Programm bzw. ihre Online-Seiten. Und das ist dann vielleicht nicht Journalismus auf höchstem Niveau, aber zumindest hochaktuell und das Publikum scheint die Live-Ticker ja irgendwie auch zu mögen. Ich bin also sicher, ob wir wollen oder nicht, in Zukunft wird es ganz bestimmt noch mehr Live-Ticker geben.
Hier ist die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz am Donnerstagabend. Das heißt, wir machen was mit Medien. Heute mit internationalen Medien.
Heute geht es aber bei uns weniger um die klassische Medienwelt, sondern vielmehr um die Zukunft. Und in meinem Twitter-Stream ist mir ein Zitat von Dennis Crowley aufgefallen. Das ist der Gründer vom sozialen Standortnetzwerk Foursquare. Er sagt, wenn du zur South by Southwest fährst, erlebst du die Zukunft. Kehrst du zurück, hat dich die Gegenwart wieder.
Wow. Die South by Southwest. Das ist ein Digitalfestival, aber übrigens auch gleichzeitig ein Film- und Musikfestival. Jedes Jahr in Austin, Texas, USA. Das Musikfestival läuft noch bis Sonntag, bis Dienstag jetzt am vergangenen, lief der digitale Teil. Und allein der, also ist schon die größte Netzkulturkonferenz der Welt. Dieses Jahr 30.000 Besucher, die konnten an den 5 Tagen aus 1.000 Veranstaltungen wählen.
Schön finde ich übrigens immer, dass man immer sagen muss, Austin, Texas, USA, immer in diesem Dreiklang. Aber zurück zum Zitat von Dennis Crowley. Daniel ist aus der Zukunft zurückgekehrt und bei uns in der Gegenwart. Hallo Daniel.
Howdy, ihr beiden Eventverweigerer.
Bitte, bitte. 30.000 Nicht-Eventverweigerer waren aber mit dir auf der Konferenz. Und leg vielleicht nochmal 5.100 drauf und dann hast du quasi die Einwohnerzahl von der Stadt, in der ich heute lebe. Naja, das könnte man auch ein großes Dorf nennen, aber egal. Bevor wir uns aber jetzt auf die Inhalte stürzen, beschreib doch mal das Setting dieser Konferenz.
Also wenn man sich das so in Deutschland überlegt, dann ist das ja eher so, dass man da vor Ort einfach einen großen Veranstaltungsraum hat. Man kommt in eine Lobby und dann gibt es links und rechts vielleicht noch 2 kleinere Säle und dann gibt es da mal so einen Stand, wo ein paar Broschüren verteilt werden. Und in diesem Fall ist das was total anderes, schon allein wenn da natürlich dann 30.000 Teilnehmer dabei sind. Austin hat einen ganz kleinen, süßen Stadtkern, ist ansonsten eine total typisch amerikanische Stadt und dort gibt es riesige, große Hotels mit allen Standardketten, die man so kennt und dort ist es dann so, dass man auf der einen Seite diese schönen texanischen Pubs und Barbecue-Stations hat, wo dann sehr wild gefeiert wird und dann sind da große Parkplätze, die von den großen Internetfirmen okkupiert werden, weil die dort irgendwas anbieten wollen. Und da gibt es auch traditionelle Medien, wie zum Beispiel BBC America, die in diesem Jahr dort ein großes Roadhouse eröffnet haben, wo sie Gäste verköstigt haben. Nebenan war dann zum Beispiel der Google Playground für einen Tag. Google hat das Engagement ein bisschen zurückgefahren. Im letzten Jahr hatten die ein ganzes Dorf im Dorf aufgebaut. Und ja, drumherum die ganzen Hotels mit großen Ballräumen, die echt gigantisch sind. Sowas habe ich in Deutschland selten erlebt. Und dort gibt es dann die ganzen Veranstaltungen bis hin zum echt kleinen Seminarraum, wo man dann echt mal durch die ganze halbe Stadt laufen muss, um dann eine Veranstaltung rauszusuchen, die man irgendwie gerne erleben möchte.
Jetzt kommen wir mal zu... Also, achso, Herr Pelle?
Nein, ich habe nichts gesagt.
Herr Fiene?
Das alles sehr schlüssig, wie der Daniel das geschildert
ja, hat. Ich wollte eigentlich halt... Mir ist noch was zur Atmosphäre eingefallen. Und zwar, dass das halt echt total schön ist, weil wenn man echt rausgeht, da ist viel Sonne und da ist echt viel Musik auf den Straßen. Alles ist bunt und laut hier und da gibt es was zu probieren und so. Also das ist ein totaler Unterschied zu so anderen Konferenzen in Deutschland.
Also du meinst, diese Atmosphäre ist auch tatsächlich wichtig für das, was am Ende bei so einer Konferenz hinten rauskommt?
Auf jeden Fall, weil das unterstützt auch so, dass Leute kennenlernen, auch mal, dass alle natürlich ganz konzentriert an einem Platz sind. Also das ist schon echt sehr spannend, teilweise sogar spannender als das, was dann bei den Themen inhaltlich rüberkommt. Weil das habe ich auch gemerkt, inhaltlich sind wir in Deutschland beim Digitalen gar nicht groß hinterher. Mag man ja meinen, dass die in den USA viel weiter sind, da hatte ich nicht den Eindruck.
Trotzdem gucken ja da alle immer so ein bisschen hin. Ich kenne die South by Southwest vor allem, weil das immer so die Next Big Thing Konferenz war. Ne? 2007 Twitter, andere wiederholten ja den Erfolg. 2009 ging es zum Beispiel für Foursquare da richtig los. Gab es in diesem Jahr irgendwas in dieser Art?
Nee, und das war auch gut so. Also ich kann mich bei einer großen deutschen Nachrichtenseite erinnern, dass die geschrieben haben, dort wird jetzt auf der South by Southwest das nächste große Twitter gesucht. Das war totaler Quatsch. Im letzten Jahr wurde es tatsächlich gesucht und nicht gefunden und in diesem Jahr wurde es nicht mal mehr gesucht. Das hatte eine gewisse Entspannung zur Folge. Das heißt, die ganzen vielen Startups und neuen Apps haben da gar nicht so sehr um Aufmerksamkeit geheischt und da war das zum Teil sogar so, dass die extra Apps gemacht haben, die wohl vermutlich beim South by Publikum gut ankommen, damit es eine große Publicity gibt. Das war in diesem Jahr überhaupt nicht. Das war alles sehr ausgeruht. Man hat sich sehr auf die Inhalte konzentriert. Das hat mir sehr gut gefallen. Also bei der South By geht es nicht mehr darum, das nächste große Ding zu finden. Das tut der ganzen Veranstaltung ziemlich gut.
Wenn wir mal auf die Veranstaltung nochmal gucken und auch die Inhalte. Eigentlich sind es ja ganz, ganz viele Veranstaltungen gewesen. 1000, sage ich jetzt mal, oder vielleicht sogar noch mehr. Was würdest du sagen, war denn eigentlich der rote Faden bei diesen vielen Themen? Gab es den überhaupt?
Den gab es irgendwie tatsächlich. Mich hat echt beeindruckt, wie sehr die reale Welt und die virtuelle Welt mittlerweile verschmelzen. Also es gibt ja so Themen, die uns schon länger beschäftigen. Big Data, Quantified Self, die Bewegung, auch 3D-Drucker. Das ist ja an sich nichts Neues. Aber so wie die jetzt verknüpft werden und wie die miteinander verschmelzen und wie die Dienste ineinander gewoben werden, das wird so stark vorangetrieben, dass ich das mittlerweile echt beeindruckend finde. Also da gibt es dann irgendwie zum Beispiel... nicht mehr darum, dass man Webseiten auf irgendwelchen Displays darstellt, in unterschiedlichen Größen. Da haben wir dann Laser, die scannen Objekte und diese virtuellen Muster werden dann übertragen auf einen 3D-Drucker am anderen Ende der Welt, der druckt das wieder aus. Brillen werden zu Displays, Uhren werden zur Fernsteuerung von unseren Smartphones, dann gibt es Armbänder, die zu Fitnessgeräten und Messgeräten werden oder auch Schuhe, die irgendwelche Sachen protokollieren. Und das ist echt ziemlich spannend. Und das merkte man schon daran, dass ganz am Anfang die South By von Bree Pettis eröffnet worden ist. Er hat vor einigen Jahren hier seinen MakerBot vorgestellt. Das ist ein 3D-Drucker, waren sehr erfolgreich. Die haben eine ganze Szene etabliert, die mittlerweile damit produziert. Und jetzt gab es in diesem Jahr einen neuen Prototypen von einem ganz neuen Produkt, nämlich den MakerBot Digitizer. Das ist ein 3D-Scanner und zwei Laser tasten Objekte ab. Und bauen daraus dann ein virtuelles Modell. Das musste man ja vorher immer aufwendig in einem CAD-Programm dann zeichnen. Und diese Modelle können so im Handumdrehen oder einmal im Drehen des Objekts erstellt werden und dann zigfach vervielfältigt werden. Zum Beispiel Schuhe kann man damit machen.
Kann man auch sich selbst
oder
replizieren?
Das würdest du gerne.
Ich musste tatsächlich ganz viele kleine Pädas.
Große.
Ich habe daran gedacht, dass man auch auf jeden Fall, dass mich das ans Beamen erinnert, außer halt mit dem Unterschied, dass da natürlich nicht man von auf der einen Seite dann weg ist und auf der anderen Seite da ist, sondern dass dann überall Kopien entstehen.
Ich glaube ganz sicher.
Aber ist das der erste Schritt dorthin?
Ich weiß es nicht, aber wenn es irgendwann mal Beamen geben wird, dann wird man es zuerst, glaube ich, in Austin, Texas sehen können, oder?
Das glaube ich auch.
Da bin ich ziemlich sicher.
Echt interessant, weil viele dieser Themen ich auch auf der CeBIT tatsächlich gesehen habe. Also so weit
sind
wir. Wo
nochmal? Welche langweilige Veranstaltung?
So weit sind wir wahrscheinlich echt nicht mehr hinterher. Aber eins ist gerade wirklich so das Hype-Moment, das ist Google Glass, die Brille von Google. Hast du die auch testen können?
Gab es die auf der CeBIT?
Gab es die auf der South by Southwest?
Ja.
Oh.
Ich habe sie auf der Foursquare Party das erste Mal gesehen. Da ist sie an mir vorbei gerannt. Vor lauter Aufregung konnte ich gar nicht mal mehr, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wer das überhaupt getragen hat. Ob das jetzt irgendwie ein Typ war oder eine Frau oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die ziemlich beeindruckend. Und wenn man sie sieht, weiß man ganz genau, oha, mich guckt da gerade ein Google Glass an. Und zwar ist das ein kleiner Metallbügel, der sich von dem einen Ohr über die Stirn auf das andere Ohr biegt. Bei mir muss man da, glaube ich, noch ein sehr großes Modell dann dafür einsetzen. Und auf der einen Seite, auf der linken Seite, ist das so, als ob man eine dreifache Hornbrille trägt. Da ist halt die ganze Technik untergebracht. Und auf der Seite, wo dieses etwa dickere Teil ist, ist dann auch vorne ein kleiner Glasblock. Der ist so bedeckt, so das obere linkere Viertel des Auges. Und dort kann man halt dann das ganze Display sehen, was man dort sieht. Google selbst hat auch eine Veranstaltung für Entwickler gehabt, um zu zeigen, was man machen kann. Die haben, und das zeigt wohl, dass sie noch nicht so weit sind, wie viele das gerne hätten, das ganze Ding nur demonstriert. Die haben eine Live-Demo gemacht, aber sie haben es nicht aus der Hand gegeben. Das heißt, nur wenn Leute tatsächlich damit vertraut sind, durften die das benutzen. Und das ist ein bisschen spooky, wie man das Ding bedient. Wenn ich jetzt sage, okay, Glass, mitten in meinem Sprachgebrauch, dann hört die Brille die ganze Zeit zu und weiß, okay, jetzt kommt ein Befehl. Und der Befehl kann sein, zum Beispiel, take a picture oder show me directions to XYZ. Und dann wird entweder gerade ein Bild gemacht und das wird dann irgendwie gespeichert. Ich kann auch sagen, poste das gleich bei Google Plus natürlich. Wenn ich sage, ich hätte gerne irgendwie directions zu sowieso, dann wird eine Karte hervorgezaubert und dann zeigen mir kleine Pfeile in der Brille, wo ich langlaufen muss, um dann ans Ziel zu kommen.
Ich finde das ziemlich beeindruckend. So richtig neu ist es ja nicht. Der Commander Geordi LaForge bei Star Trek Next Generation hatte das Ding ja schon vor gefühlten 20 Jahren, oder?
Das stimmt, aber das hat ja auch seine kompletten Augen bedeckt. Und das ist jetzt der Unterschied, dass die Augen frei liegen.
Ach so, okay.
Aber ich glaube, bei ihm war es doch auch sogar, dass er ganz am Ende auch ein etwas dezenteres Modell hatte, oder?
Ja, er hatte Kontaktlinsen.
Herr Horn, erinnerst du dich?
In den Kinofilmen, das waren dann so kontaktlinsenartig.
Genau. Ja. Aber die Frage ist gar nicht die entscheidende. Ihr habt euch ja vorhin so ein bisschen gebettelt. Gab es die jetzt auf der South by Southwest oder auf der CeBIT? Die Frage ist doch, wann gibt's Google Glass beim Opticon um die Ecke? Wann kommt das auf den Markt, Daniel?
Das ist so ein bisschen wie beim Berliner Flughafen. Kann 2014 sein, kann aber auch noch später sein. Auf jeden Fall gibt es in diesem Jahr schon die erste Version für Entwickler und die kostet für die Entwickler schon ordentlich Asche. Mindestens $1,500 müssen die da auf den Tisch legen. Und das ist trotzdem heiß begehrt. Entwickelt werden soll jetzt und für uns Endverbraucher soll das Ding vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht aber auch noch später dann erscheinen.
Ich glaube übrigens, dass es sich erst dann durchsetzen wird, wenn das noch ein bisschen cooler aussieht.
Oh, das glaube ich auch.
Ich glaube, das wird sich auch so in der Form gar nicht durchsetzen. Also ich finde das total faszinierend und total spannend und ich will auch unbedingt so ein Ding haben, aber das ist so ein bisschen wie Segway-Fahren. Weil Segway-Fahren ist doch eigentlich total cool, aber wenn man dann Leute an sich vorbeirauschen sieht, wie die da so auf so einem Ding stehen, ein bisschen nach vorne gebeugt und dann da so herfahren, das ist doch total bescheuert. Und so ähnlich ist das, glaube ich, auch.
Lass uns mal über was reden, was man heute schon machen kann. und was ein bisschen lebensnahe ist als die Brille im Moment noch. Du hast uns mitgebracht, wir haben es eben in den Schlagzeilen schon versprochen, die Zukunft des Radios. Also vielleicht.
Ja.
The Social Radio, eine App. Was kann die?
Also das ist eine App, die ganz wunderbar mit dem Medium Radio spielt und das ist total spannend. Ich habe nämlich auf dem Hinweg zur South By Roberto Gluck zufällig im Flugzeug getroffen. Und er ist zufälligerweise der Gründer von dieser Social Radio App. Die könnt ihr euch unter www.thesocialradio.com runterladen. Und ich habe erstmal mich gefragt, was versteht er wohl unter dem Begriff Social Radio? Ich weiß nicht, Dennis, wie ist das bei dir? Wie benutzt du den Begriff?
Also ich kenne ihn so wie Social TV bei uns. Das macht, glaube ich, soweit ich Das weiß so in dieser Ausführung nur die ARD gerade mit der Sportschau, die bei den Vollreportagen zu irgendwelchen Fußballspielen zum Beispiel den Livestream anbietet und man kann daneben kommentieren. So wie bei Social TV auch, nur eben mit Radio.
Und ist es das, Daniel?
Also ich glaube, da kann Social Radio kann man super vielfältig definieren. Ich war überrascht, wie die das bei dieser App gemacht haben, denn hier ist es so, dass es eine App ist, die dir einen individuellen linearen Audio-Stream zusammenpackt. Und zwar kommt die Musik entweder von deiner Festplatte, weil du kannst sie auf dem Computer starten, du kannst sie aber auch auf dem iPhone oder auf der Android, auf dein Android-Gerät starten und dann wird die lokale Musik oder aber auch dein Spotify-Stream integriert. Und der Wortanteil, der kommt aus meiner Twitter-Timeline. Das heißt, die Tweets, die ich dort normalerweise lese, werden vorgelesen und dann in die Musik eingewebt. Und das ist dann der Wortanteil. Also Wort wird nicht von Redakteuren gemacht oder von Moderatoren, Reportern, wie auch immer, sondern von wird zusammengestellt von dem, was da kommt. Und ich habe das mal auf dem Computer aufgezeichnet. Das können wir uns ja vielleicht mal kurz anhören. Und dann mal gleich drüber quatschen.
Air Berlin twitterte. Streiks des Sicherheitspersonals. Beeinträchtigungen auf Flügen von / nach Dus und CGN am 15.03. Flugstatus checken. Gelinget zu airberlin.com.
Also sehr lustig, wie da aus Air Berlin, Air Berlin wurde.
Ja. Dafür muss nur irgendwann noch irgendeine Sprachausgabe erfunden werden, die auch funktioniert, oder?
Also im Englischen funktioniert das tatsächlich auch viel besser, das muss ich tatsächlich sagen. Aber ich hatte wahnsinnig Spaß, mir das anzuhören. Ich muss sagen, auf dem Smartphone funktioniert die App noch schöner. Die webt das dann richtig schön ein mit der Musik und so. Und das macht schon Spaß irgendwie.
Aber schön wäre es doch jetzt, wenn dann so ein Tweet vorgelesen wird, wo auch noch eine URL mit verlinkt ist, wenn man dann sagen könnte, jetzt surf diese URL an.
Das soll tatsächlich auch noch kommen. Das haben wohl sich schon andere gewünscht.
Glaubst du denn, dass das so ein bisschen wirklich die Zukunft des Radios ist?
Also da habe ich viel drüber nachgedacht, weil das finde ich erstmal ist erst eine Spielerei. Aber ich habe zwei Leute beobachtet, die zufällig auf diese App gestoßen sind und die total oft genutzt haben, die da richtig Spaß dran haben. Und ich glaube, diese App wird auf jeden Fall ihre Fans finden. Leute, die viel unterwegs sind, ein bisschen Musik hören und zwischendrin mal ein paar Tweets vorgelesen haben wollen, dass die das nutzen werden. Und ich finde, dass das eine mögliche Zukunft des Radios ist und die finde ich sehr spannend.
Das ist in der Tat sehr spannend und ich glaube, du hast noch ganz, 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 ganz viele andere total spannende Themen in deinem Rucksack von der South by Southwest aus Texas mitgebracht. Wir können aber, glaube ich, nicht über alle diese Themen sprechen in dieser Sendung. Deswegen haben wir uns überlegt, ihr könnt mitbestimmen, worüber wir mit Daniel reden.
Und zwar noch 5 Minuten. Wir schauen dann gleich in unser Voting, welche, ja, so 2, 3 Themen wir für euch noch auspacken, die Daniel mitgebracht hat. Bringen die dann in die Sendung. Das sind welche, Herr Pähner?
Ich kann ihn mal kurz vorlesen und zwar einfach der Reihenfolge mal nach vollkommen wertfrei. Ihr dürft entscheiden. Thema 1, ständig verfolgt und gespeichert, wie Bewegungsprofile und Gesundheitsdaten unseren Alltag bestimmen werden. Thema 2, der Hype ist weitergezogen, die neue Bodenständigkeit der Start-up-Welt, auch spannend. Thema 3, wie sich Al Gore die Zukunft vorstellt. Thema 4, die neue Echtzeit, neue Standards für den Journalismus und gefolgt von Thema 5, auch nicht schlecht, das neue Lokale, warum Foursquare jetzt doch der nächste große Dienst wird. Thema 6, glaube ich, habe ich, wenn ich richtig gezählt habe, Internet of Things, die Brille als Display, die Uhr als Steuerung, der Schuh als Messgerät, was heißt das aber für die Medien? Und als letztes, 7. Thema, warum der Journalist der Zukunft doch Unternehmer sein wird. Daniel, hast du einen Tipp, für was wir uns entscheiden sollten? Gibt es da so Präferenzen, worüber du lieber sprechen möchtest?
Ich halte mich da dezent zurück.
Ausnahmsweise mal.
Und ihr könnt wählen. Den Link zum Voting findet ihr bei uns im Netz auch auf dradio.
Du musst
Wissen.
Den vorlesen noch.
Was denn? Oh, der ist viel
so komisch.
tvtpoll.com/bo5atx.
Genau, super.
Oder einfach dradiowissen.de.
Machen was mit Medien, mit süd-südwestlichen Zukunftsmedien.
Wir waren auf der South by Southwest für euch, der größten Netzkulturkonferenz der Welt diese Woche in Austin, Texas. Daniel berichtet für uns aus den USA heute Abend, wie das Internet und die Realität und auch so ein bisschen der Journalismus zusammenwachsen.
Unter den tausend Veranstaltungen gab es auch so skurrile Dinge wie Yoga für Start-up-Gründer oder auch sowas Bodenständiges wie Social-Media-Training für Megakonzerne im Krisenfall. Was kam da gut an, Daniel?
Also ich habe mich am vierten Tag mit einer Gruppe Deutscher verabredet, die auch dort waren. Wir haben uns da in der temporären Wohngemeinschaft von Michael Pretorius von der ISA-Runde getroffen. Und da haben wir mal auf YouTube eine gemeinsame Diskussionsrunde mit unserem bisherigen Fazit übertragen. Und dieses Video haben wir auch bei uns eingebunden auf wissen.deradio.de. Da könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Und da ging es eigentlich bei den meisten um Big Data und auch um Echtzeit. Ich fange mal mit Big Data an. Im US-Wahlkampf haben Big Data ja eine sehr große Rolle gespielt und eine Zahl hat Alexander Holl von 121 Watt besonders beeindruckt.
Ich war zum Beispiel gestern auf dem Big Data Panel, da war der Chief Analyst Officer von der Obama-Kampagne, neben ihm saß der, glaube ich, Dan Muffett hieß der, der war der Digital Director von der Mitt Romney-Kampagne. Ich glaube, was da spannend war, war in welcher Granularität die Obama-Leute an diese ganze Geschichte rangegangen sind und auch welche Offenheit hier ist. Also die wussten, ich habe mir die Zahl aufgeschrieben, Moment, muss ich mal nachgucken, die wussten von 69.456.897 Leuten, was die bei der letzten Kampagne gewählt hatten. Und das Ziel war tatsächlich, die genau wieder zu mobilisieren. Und da haben die einen unglaublichen Aufwand getrieben.
Soweit die Big Data und in Kombination mit dem Faktor Echtzeit wird es dann nochmal spannender. Ich weiß nicht, was verbindet ihr denn aktuell mit Echtzeit im Netz?
Eigentlich nur so ein Näherungswert. Also, weiß nicht, Twitter, man ist sehr viel näher dran, Livestreams, Livecams, so.
Und man findet alles in Echtzeit. Ne?
Live-Ticker
hatten wir ja schon, ja.
Ja.
Ja. Also ich meine, man merkt es ja auch als Laie, der gar nicht sich mit sowas beschäftigt, habe ich heute noch mit einer anderen Kollegin drüber gesprochen. Ich sagte, irgendwie ist doch schön, wenn man jetzt was bei Google eingibt, dann ist ja quasi, bevor man zu Ende geschrieben hat, schon das Suchergebnis da. Auch das ist ja irgendwie Echtzeit, oder?
Oh ja, und wenn man das mal weiterdenkt, genau da soll es auch hingehen. Also Echtzeit ist mehr Google-Ergebnis-Komplettierung als Live-Ticker, sage ich mal. Denn heute in Echtzeit bei Facebook und Twitter denken, dann ist das ja immer was Dokumentiertes, also was in der Vergangenheit passiert ist, mindestens ein paar Sekunden alt. Das ist für uns heute die Echtzeit im Netz. Echtzeit heißt aber künftig, dass das dann eine echte Echtzeit ist oder gar auch sogar der Blick in die Zukunft. Denn es gibt immer mehr Sensoren oder auch neue Gadgets, die helfen, im besten Fall keinen Rückblick mehr zu machen, sondern nach vorne zu schauen. Und bleiben wir mal beim Jetzt. Denn das hat auch was mit Medien zu tun, wie ein Beispiel zeigt, dass Kurt Simon Harlinghauser von der Agentur Acom 360 beeindruckte.
Und zwar war ich bei Mass Relevance. Mass Relevance ist ein Technologieanbieter, der das, was gerade passiert im Social Web, im Web, in andere Medien reinpasst, also in TV oder in alle möglichen Distributionskanäle. Und das ist halt super spannend, weil die sind der größte Anbieter, die ganzen Wahlen begleitet haben, jeden großen Sportevent und alles, was getwittert wird, alles, was auf Facebook passiert, was auf allen möglichen Kanälen passiert, wird dort in Realtime ausgelesen, bewertet und sofort wieder in einzelne Kanäle reingespielt. Und sehr, sehr spannendes Thema. Und es gibt auch einige schon Projekte, die auch zum Beispiel Kevin Slevin gemacht hat, wo die Hintergrundatmosphäre bei diesen Stand-Up-Comedy-Sendungen einfach weggelassen wird, dann werden die Realtime-Tweets reingepackt. Und dann in der Größe, nachdem, wie oft sie geretweetet werden und so weiter. Also das heißt, da auch so ein bisschen zu zeigen, was das die Audience außerhalb vom Fernsehen alles erlebt. Ein sehr, sehr spannendes Thema.
Und Echtzeitwerbung, wie wir sie aus Minority Report geben, die gibt es jetzt auch in der Realität. Die Erfahrung hat Michael Pretorius von der ISA-Runde auf der South By gemacht.
Hier ist nicht nur, wo ich wohne, so wie wir das Local Web verstanden haben, sondern auch, es wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit errechnet, was sind denn meine Gewohnheiten, wo werde ich in 3 Stunden sein, was werden dann meine Bedürfnisse sein. Also ich bekomme ein Angebot so weit rechtzeitig in die Zukunft hineingespielt, dass ich auch noch Pläne machen kann. Das ist natürlich sehr, sehr interessant für Händler. Nicht in dem Moment, wo ich in einem Laden vorbeifahre, mir was anzubieten, vielleicht mit einem Sonderangebot, dann habe ich aber gar keinen Parkplatz, sondern ich kann mir Gedanken darüber machen, wo werde ich in 2 Stunden sein. Und es gibt Algorithmen, die das aufgrund meines gewohnheitsmäßigen Verhaltens ahnen können und mir personalisiert Angebote machen können. Das wird ein Riesenfeld.
Soweit Ulrike Langer von medialdigital.de und sie hat auf diese Erfahrung von Michael Pretorius aufgebaut. Denn Michael Pretorius sagte, dass er an einem Billboard, also an einer Plakatwerbung vorbeigegangen ist, die sein Gesicht gescannt hat. Und durch das Gesichtsscannen hat sie geguckt, okay, welche Werbezielgruppe verkörpert er? Und er war halt irgendwie junger Erwachsener, männlich, mehr oder weniger sportlich und hat dann entsprechend die ganze Anzeige für ihn projiziert. Und je nachdem, wer dabei dann vorbeigelaufen ist, hat dann eine andere Werbeanzeige bekommen. Und das funktioniert echt und das hat ihn total vom Hocker gehauen. Und das, was Ulrike gerade beschrieben hat, ist dann nochmal der Schritt, dass man nicht nur guckt, okay, man kriegt die Werbung in Echtzeit angezeigt oder das Programm, sondern bei Ulrike ging es jetzt darum, auch nochmal in den Blick in die Zukunft zu schauen. Und das fand ich dann nochmal spannend. Also, dass jetzt dass die Echtzeit im Netz bedeutet, dass man eher auf sich auf das konzentriert, was man dann gleich machen wird. Und da wird natürlich mit super vielen Daten hantiert. Und irgendwie hatte vor dieser ganzen Datenjongliererei auf der Konferenz niemand Angst. Das überraschte selbst Thomas Knüver vom Blog Indiskretion Ehrensache.
Bei all dem muss man wirklich sagen, dass hier in Austin das Thema Datenschutz, Privatsphäre wirklich eine sehr untergeordnete Rolle spielt, sondern es wird halt von der Grundanstellung immer davon ausgegangen, es kann all das nur funktionieren, wenn man seine Daten reingibt. Und das Grundvertrauen gegenüber den Unternehmen, die diese Daten dann verwalten, ist generell sehr hoch. Und das ist natürlich etwas, was grundlegend anders ist gegenüber der Lage in Deutschland.
Und wo wir schon beim Datenschutz sind, da ist Facebook nicht weit. Mhm. Und da kündigt sich wohl etwas Großes an. Das sagte Stefan Alber, er ist Entwickler und lebt und arbeitet auch hier in New York. Und viele wunderten sich, warum die Entwicklerzeitpläne in wenigen Wochen auslaufen werden. Also so für Entwickler gibt es immer so bei großen Projekten so Roadmaps. Und da kann man schon immer so ungefähr erfahren, was dann da passieren wird. Und da gibt es jetzt einfach nichts mehr. Das heißt, die Blätter sind leer. Und viele wunderten sich, warum das wohl ist. Und er geht jetzt davon aus, dass es eine neue F8, also eine Entwicklerkonferenz, geben wird.
Ich gehe davon aus, dass Facebook den Laden wieder zumacht und sagt, wir haben euch die letzten Jahre nur verarscht.
Das schreibe ich nicht.
Realistisch zu sein, oder?
Aber hören wir kurz nochmal rein. Also neue Entwicklerkonferenz, Stefan Alber, warum er daran glaubt.
Wir waren gestern bei einem Facebook-Event und haben da so rausgehört, dass es im Mai eine große Party geben soll und Facebook irgendwas veröffentlichen möchte im Open-Source-Bereich. Wir gehen davon aus, dass im Mai eine F8 stattfindet. Wir gehen davon aus, dass es irgendwas gibt, wie ein Framework oder so, das Developer nutzen und ihnen hilft bei irgendeinem Bereich, wir wissen noch nicht welchen, und ist natürlich bestimmt irgendwie verbunden mit Facebook, aber das wird nicht der Core unbedingt sein, sondern halt ein HTML-Framework als Beispiel mal. Irgendwas mit Mobile und Framework wird es wahrscheinlich sein.
Daniel, dann lass uns doch jetzt nach diesen ganzen echt spannenden Sachen, und ich überlege immer noch auf dem Statement von Ulrike Langner hin und her, wie das eigentlich demnächst ist, ob jemand für mich auch abnimmt, wann ich meine Mahlzeiten zu mir nehmen muss und mich dann gleich hinlots zum Restaurant um die Ecke und so. Das fände ich eigentlich schön.
Soll ich dir ein Beispiel geben? Was ich jetzt hier gerade in den USA hatte, habe ich mal Google Now ausprobiert. Das ist jetzt schon so ein bisschen auf dem Smartphone, so versuchen die schon dieses in die Zukunft denken zu unternehmen. Und zwar habe ich in meinem Kalender einen Termin zum Mittagessen eingetragen und Google Now hat das auch gesehen, hat mir dann auch für den Tag auf der Google Now Startseite eine Karte hingelegt, auf der dann dieser Termin drauf ist, aber auch eine Karte mit der Wegroute von dem Ort, wo ich mich gerade befinde. Und es gab auf einmal irgendwann eine Push-Notification, also eine Push-Nachricht, die sagte, hey, da ist gerade Stau, du solltest besser jetzt schon losgehen, damit du immer noch pünktlich ankommst. Das fand ich echt erst ein bisschen spooky, dann ziemlich cool.
Ich glaube, das könnte ich mir auch gefallen lassen.
Was ich noch interessant fand, Daniel, ich habe ja verfolgt so ein bisschen, was du getwittert, geblockt hast zwischendurch. Der Auftritt des deutschen Hauses. Also der deutsche Stand auf der
South by. Das hört sich ja schon super spannend an.
Ja.
Gähn.
Erzähl bitte davon.
Ja. Also ich sag mal so, sehr viele Länder haben halt die South By auch gerade mit dem Musikfestival für sich entdeckt, aber auch im Interactive-Teil. Und das deutsche Haus war echt nett. Das war so ein Treffpunkt, wo man sich ein bisschen austauschen konnte, Leute treffen konnte, wo deutsche Startups sich präsentieren könnten. Berliner Standort wurde zum Beispiel ein bisschen gefeatured. Aber dann gab es eine Exhibition Hall, wo man dann auch viele Firmen sich präsentiert haben. Und da gab es auch einen Deutschlandstand. Und dieser Deutschlandstand bestand aus 60 Sitzwürfeln und sonst nix. Und eine Freundin hat mal gefragt so, hey guys, what are you doing here? Und dann sagen die, ja, wir repräsentieren. Und sie so,
wen?
Ja,
die Sitzmöbelindustrie?
Ja, wir repräsentieren Deutschland halt. Die konnten halt nichts erzählen.
Waren vielleicht Hip-Hopper representing.
Ja, da haben sich alle drüber lustig gemacht und das war ein Flop.
Aber man konnte gut sitzen.
Nicht mal das.
Immerhin. Daniel berichtet für uns heute von der South by Southwest in Austin, Texas. Großes Digitalfestival, größte Netzkulturkonferenz der Welt. Und wir werden uns zwei Themen gleich noch geben, über die ihr abstimmen konntet. Und ich darf kurz das Ergebnis verkünden.
Nein.
Wieso nicht?
Weil ich das machen will.
Achso, dann mach du das bitte.
Ich freue mich, dass mein Thema es nur auf Platz 3 geschafft hat. Also nicht behandelt wird wahrscheinlich, wie sich Al Gore die Zukunft vorstellt. Darüber liegt aber... Jetzt muss ich mal kurz gucken. Bringe ich das hier durcheinander? Das ist anders sortiert, das Tortendiagramm.
Siehst du, ich hätte es schon fertig gehabt.
Ich sag dir mal, dass das Thema was gewonnen hat. Ständig verfolgt und gespeichert, wie Bewegungsprofile und Gesundheitsdaten unseren Alltag bestimmen werden. Das ist das Top-Thema. Gar nicht wahr! Ach, Herr Horn.
Soll ich's machen?
Ja, blick hier
also,
nicht durch.
Gewonnen hat das neue Lokale. Warum Facebook jetzt doch der nächste große Dienst wird? Darüber werden wir gleich sprechen. Und die neue Echtzeit. Wir haben es kurz schon so ein bisschen anklingen lassen. Neue Standards für den Journalismus. Diese beiden Themen haben von euch die meisten Stimmen bekommen.
Und ich möchte noch einen Satz zu meiner Verteidigung sagen. Auf der Ergebnisseite gibt es ein kreisrundes Tortendiagramm und daneben direkt eine von oben nach unten, also vertikal angeordnete Liste. Und da kommt man total durcheinander.
Wir üben das noch. D-Radio Wissen, was mit Medien in der Redaktionskonferenz?
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Und heute sind wir in einer quasi perfekten Konstellation hier, weil Daniel wieder im Rennen ist, direkt aus den USA. Und ich werde euch jetzt beiden nacheinander alle 6 Fragen stellen. Ist das fein?
Oha. Ja. Kann ich verlieren?
Nein. Wie war es eigentlich in den letzten 2 Wochen, als ich nicht da war?
Oh, ich kann kurz den aktuellen Stand kurz wiedergeben.
Ja?
Du bist bei 24 Punkten, Herr Pähler ist bei 27 Punkten. Das heißt, das Ideale, was dir heute, Daniel, passieren kann, ist, dass ihr gleichzieht.
Das ist
gut, aber
dann
mal loslegen.
Ja, fangen wir an.
Gut. Dann nehm ich doch einfach alle 6 Fragen.
Nein. 3 Fragen an jeden von euch.
So.
Es geht wie immer um Köpfe und Dinge in der Medienszene, falls ihr irgendwann auf einer total medialen Party wieder unterwegs seid, irgendwem begegnet und mit Wissen glänzen wollt. Fangen wir an bei Herrn Pähler. Inka Bause bekommt eine eigene Talkshow beim ZDF und zwar auf dem Platz der Topfgeldjäger. Das ist am Nachmittag.
Ja.
Und das ZDF sagt, Inka hat uns mit ihrer warmherzigen und spontanen Art als Moderatorin überzeugt. Ein Publikumsliebling, der mit viel Empathie wunderbar in unseren Nachmittag passt.
Ja.
So, und was passt da besser als eine Frage zu Bauer sucht Frau? In wie vielen Ländern läuft dieses Format?
Oh, das läuft in vielen Ländern. In 12 Ländern.
In 12 Ländern, ist in 20.
Habe ich nicht 20 gesagt?
Nein, du hast 12 gesagt.
Okay.
Übrigens, in Deutschland gab es ähnliche Formate. NDR 2005 Land und Liebe und bei Sat.1 Land sucht Liebe. So, Herr Fiene, am Sonntag lief hier in Deutschland, du wirst es nicht mitbekommen haben, der erste Tatort mit Nick Chiller, Till Schweiger. Also es sind noch ein paar weitere Kommissare in der Pipeline in diesem
Chiller
Jahr.
Chiller mit T, ich nuschel ein bisschen, hat er gesagt.
Also ein paar weitere Kommissare in der Pipeline, die auf jeden Fall noch in diesem Jahr an den Start gehen. Welche kommen dieses Jahr noch auf uns zu? Es sind 4
und das ist so
3,
einfach.
Drei hätte ich gern.
Was? 3?
Ja, 3 von diesen 4 neuen Kommissaren.
Wenn ich jetzt reinplapper, sind
okay,
die dann weg für Daniel?
Ich kann dir 3 sagen.
Ja.
Einmal Wotan, einmal Wilk und einmal Möhring.
Juhu!
Das ist leider falsch. Das wäre der April-Tatort.
Ja.
Aus Hamburg und Umland. Also Wotan, Wilk und Möhring ist dabei, aber 2 bräuchte ich wohl noch.
Ach so. Komm. Ich glaube, es gibt dann noch 9 aus dem Nordrhein-Westfalen, aus Dortmund.
Der ist schon
oder
lange gelaufen schon? Letztes Jahr.
Der ist schon lange gelaufen. Mhm. Ach so. Stimmt, mit diesem, diesem Freak da vorne.
Es gibt zu Weihnachten.
Ich habe keine
einen.
Ahnung.
Ja. Ich glaube, das wird nichts mehr, oder?
Darf ich lösen?
Nee.
Ja, bitte.
Ja. Christian Ulm und Nora Tschirner.
Yes, das wäre es gewesen. Ach, das tut mir leid. Aber
ist
Herr
das
Pähler,
mein Punkt?
Nein.
Ich, hätte es ja schön gefunden, wenn Nick Chiller und Nora Tschirner mal sich treffen. Schon allein, weil man da beim Namen aussprechen durcheinander kommt.
Wir hoffen auf ein Crossover. An Herrn Pähler die nächste Frage.
Ja, gerne.
Der Fußballsender 9011 hat zum ersten Mal Hörerzahlen genannt. Wie viele Leute hören im Schnitt pro Spieltag zu? Du darfst um 30.000 Hörer daneben liegen.
Ich weiß es.
Was?
Deswegen habe ich die Fragen genauso ausgesucht, dass jeweils der, der es nicht weiß, sie beantworten muss.
Dann sage ich
Herr Pähler,
mal...
Lass es ohne Herrn Horn weiterspielen. Das führt doch zu nichts. Merkst du es schon?
Ja, ich merke es schon. Ich sag mal 60.000.
390.000.
Was? So viele?
Ja. Herr Fiene, welcher Moderator eines Boulevardmagazins wird bald in Verbotene Liebe mitspielen?
Was ist ein Boulevardmagazin?
Eines Boulevardmagazins. Also ich kenne eigentlich nur einen, der mal bei 1 live war, Kena Amor. Deswegen sage ich Kena Amor.
Es ist René Kindermann. Brisant.
Nächste
ich
Frage.
Robert Kindermann. Aber lassen wir das.
Herr Pähler, wie heißt der neue Chefredakteur des Fokus?
Ach, Dingsbums. Weiter. Habe ich vergessen.
Jörg Quos.
Ach, Herr Quos.
Und Herr Fiene, wie viele Bewerbungen gibt es für die Nachfolge von Monika Piel?
37.
Sehr gut, 25, Fiene.
Juhu. Wieso? Moment.
Was denn?
Wenn er Fiene 37 sagt, es sind 25, wieso kriegt der Fiene dann einen Punkt?
Es sind 37, Herr Pähler.
Nein.
Doch.
Moment. Die hat ja Fiene doch alle selber geschrieben.
Nein. Man kennt bisher nur einen,
kam
nämlich
von Constantin Dumont. Ja. Und stimmt, aber die anderen 36.
Und sie werden alle abgesagt. Und Constantin Neven Dumont bleibt übrig. So wird's laufen.
Ist denn Herr Neven Dumont eigentlich wenigstens zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden?
Das weiß man noch nicht.
Der ist witzig.
Ja. Also ich fasse zusammen. 25 Fiene, 27 Pähler.
Das ist nicht gut gewesen, ne? Obwohl ich hier Tschirna und Ulm wusste, kriege ich nicht doch einen Punkt?
Nein, du kriegst keinen. 25, 27. Alles klar?
Ja.
Ja, gut.
D-Radio-Wissen ist hier. Das muss ich sagen.
Ja, achso, dann sagst du.
Du hast bitte aufgeschrieben, Pähler sagt D-Radio-Wissen. Ja, also sage ich das. D-Radio-Wissen ist hier. Wir machen was mit Medien. Mit lokalen Medien. Das hat das Volk entschieden.
Das habt ihr entschieden. Ja. Und wir reden über Foursquare. Und warum Foursquare jetzt doch der nächste große Dienst wird, das finde ich echt interessant, weil ich hatte so den Eindruck in den letzten Jahren, Daniel, und du kannst ihm jetzt widersprechen nach der South by Southwest, dass sich das irgendwie so ein bisschen totläuft.
Das ist tatsächlich so, dass man doch irgendwie sich so fragt, so, wie geht's denn mit Foursquare weiter? Die letzten Jahre, so viel hat man nicht gehört. Aber die haben doch interessante Zahlen präsentiert. Im letzten Jahr gab es 15 Millionen Nutzer, jetzt sind es 30 Millionen Nutzer. Also in den letzten Monaten hat sich das Ganze verdoppelt. 160 Mitarbeiter gab es dabei und die jetzt heute noch bei Foursquare arbeiten. Und wo man dann ein bisschen die Bauchschmerzen bekommt tatsächlich ist, wenn man sich mal anschaut, wie die Investitionsrunden waren. 2009, 2010, 2011 gab es Geld, bald 2 Jahre, dass es kein frisches Geld gab und ein großes Geschäftsmodell fehlt bislang auch und da machen sich einige ernsthaft Sorgen drum. Aber die Präsentation von Foursquare vom Gründer Dennis Crowley auf der South By fand ich da echt schon ziemlich beeindruckend. Er hat zum Beispiel gesagt, dass es international ein großes Wachstum gibt, aktuell die Trending Countries, so nenne ich das mal, so ganz hip im Social Network Deutsch, sind Brasilien, die Türkei und Russland.
Mhm. Jetzt sag doch nochmal, wie versteht sich eigentlich Foursquare eigentlich selbst? Was wollen die sein?
Also wir haben ja angefangen und da ging es ja darum los, so ein bisschen das ganze spielerisch, das Thema, sich dem Thema Location zu nähern. Also man hat sich irgendwo eingecheckt, man hat Badges freigeschaltet und man hatte irgendwelche Hitlisten unter seinen Freunden. Und dieser spielerische Aspekt, da sagte Dennis Crowley, oh, das ist so 2009. Heute geht es um diese 4 Wörter. Of what's nearby, also das Beste, was um mich herum ist, und das wollen sie auch wirklich filtern, also sie wollen ein Anzeiger sein, was passiert in diesem Moment um mich herum und wie kann ich sozusagen am besten entscheiden, wo ich am besten als nächstes hingehen werde.
Aber das ist doch tatsächlich viel von dem, was Foursquare bisher auch schon war. Also ich weiß, ich war in fremden Städten, habe dadurch auch immer irgendwelche Dinge gefunden, wo ich hingehen konnte, wo ich gut was essen konnte zum Beispiel und so weiter und so fort. Warum jetzt konkret versteht sich Foursquare irgendwie neu? Was ist jetzt lokal neu? Was macht die App so, dass du sagst, da könnte jetzt nochmal richtig was kommen?
Also was sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen verändert, ist dadurch, dass sie sich viel stärker auf die Karten konzentrieren und auf das, wo du bist und was um dich herum passiert, dass es da eine Veränderung gibt. Denn die Empfehlungen, die werden nicht mehr einfach nur so aus irgendwelchen Hitlisten oder wirklich aus der Distanz für dich erstellt, sondern die werden jetzt auch mit dem Social Graph deiner Freunde generiert. Also der Social Graph, also die ganzen Interaktionen durch irgendwelche gefällt mir's, positiven, negativen Kommentare, Anzahl der Check-ins und auch zu welchen Uhrzeiten. Und dadurch bekommst du eine ganz andere Empfehlungsbasis. Das heißt, du kriegst Tipps nicht nur daran bemessen, wo du dich befindest, sondern auch, wann du dich dort befindest. Und das muss man sich so vorstellen, also morgens zum Beispiel werden dann, wenn man mal so visualisiert, wo die ganzen Check-ins stattfinden, dann sieht man das hauptsächlich an Bahnhöfen, dann geht alles von außerhalb der Stadt ins Stadtzentrum rein, bei den Coffeeshop flinkert es dann auf, abends wieder zurück und dann dort, wo irgendwelche Bars und Restaurants sind, passiert dann sehr viel und das wird halt auch mit einbezogen und das finde ich eigentlich sehr spannend. Was sie auch gesagt haben, dass du, dass diesen ganzen Daten, die Foursquare mittlerweile hat, bisher eigentlich einen Wert hatten, um den Nutzern etwas zu empfehlen. Aber jetzt können sie mit diesen ganzen Daten, wann, wo, wer, wie eincheckt und wem man was empfehlen kann, dort auch einen Wert für Geschäftsinhaber auf die Beine stellen. Und zwar können sie nämlich den Geschäftsinhabern auch Leuten empfehlen und auch gezielt zuzuführen, wenn man merkt, oh, so wie sich dieser Nutzer verhält, das passt dann sehr gut in das Geschäft von dem einen und so kann man die passend zusammenführen, indem man zum Beispiel sagt, hey, dieser Kunde könnte spannend für das Geschäft X sein und die dann auch gezielt dann mit einer Anzeige von diesem Geschäft dann konfrontiert.
Und was könnte Foursquare und wenn sich in die Richtung weiterentwickelt, wie du es gerade beschreibst, was könnte das für die Medien bedeuten in Zukunft?
Also ich habe da mal ein bisschen drüber nachgedacht und mir ist eigentlich aufgefallen, dass für viele Dinge, die ich eigentlich vorher aus alten oder aus anderen Medien zu Rate gezogen habe, ich mittlerweile Foursquare nutze. Also das fängt mit dem Reiseführer an, quasi so als Buch, ist total langweilig, weil Foursquare ein Echtzeitreiseführer jetzt ist, der halt ständig aktualisiert wird. Aber auch so die gute alte Hitliste von einem Restaurantanbieter, sei es in irgendeinem Restaurantblog oder aber auch, was weiß ich, in einer Zeitung, wo der große Kritiker dann seine Top-10-Liste der Stadt veröffentlicht, das brauche ich im Prinzip auch nicht mehr, weil diese Arbeit jetzt auch Foursquare abnimmt. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass diese Funktionen abgenommen werden. Oder ich habe mich gefragt, ob Foursquare nicht auch so indirekt selbst zum Medium wird. Das könnte man ja auch dann so verstehen.
Auch Foursquare, ja. Also eine mögliche Konkurrenz als App für Medien, für bestimmte Dinge, die wir bisher sonst als Normalmedium sozusagen genutzt haben, berichtet Daniel von der South by Southwest Konferenz in Austin, Texas. Und wir sprechen gleich nach den Nachrichten um 19 Uhr auch noch ein bisschen weiter in Was mit Medien. D-Radio Wissen ist hier.
Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Mit den Machern von Was mit Medien.
Es ist 19 Uhr und Stefan Fries ist bei Herrn Pähler und mir. Und
Stefan Fries.
Guten
Stefan
Tag. Fries.
Hallo.
Und bringt uns die Nachrichten mit.
Ich höre doppelt. Stefan Fries.
Ihr seid alle so begeistert. Ich bin gerührt. Ähnlich gerührt waren heute Morgen auch die Menschen in Lateinamerika. Die Wahl des argentinischen Kardinals Jorge Mario Bergoglio zum neuen Papst aufgenommen haben, mit Jubel und Freudentränen. Darüber haben wir natürlich gestern Abend berichtet und heute Morgen dann ganz viele Reaktionen gehabt. Die, wie gesagt, Jubel in Lateinamerika. Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner hat gesagt, dass der Papst Franziskus eine Aufgabe übernehme, die große Verantwortung für die Gerechtigkeit, die Gleichheit, die Brüderlichkeit und den Frieden der Menschheit beinhaltet. Also der ganz große Anspruch. Dann gab es natürlich, also im Grunde hat sich jeder geäußert, der irgendwie sich für wichtig hält, US-Präsident Barack Obama, EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy, Kommissionschef José Manuel Barroso, UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon. Im Grunde waren sie fast alle froh und haben begrüßt und viele, die jetzt nicht sofort sagen konnten, den wollen wir nicht, kann man auch kaum sagen, man kennt ihn ja nicht, haben halt gesagt, sie hoffen, dass er dieses und jenes machen werde. Es ist, glaube ich, ein Amt, was mit sehr vielen Hoffnungen verbunden ist, die dann tendenziell wahrscheinlich gar nicht eingelöst werden können. Eine interessante Reaktion hatten wir aus China. Die chinesische Regierung hat dem Papst zwar gratuliert, dann aber Forderungen gestellt. Unter anderem sagte eine Sprecherin des Außenministeriums, der Vatikan müsse seine diplomatischen Bande zu Taiwan aufgeben. Taiwan ist ja, nennt sich ja selber auch China, aber das eigentliche China sieht den Inselstaat als abtrünnige Provinz und sie denken dann, okay, dann muss der Vatikan, erkennt es quasi indirekt an, indem er eine Vertretung da hat. Außerdem sagte die Sprecherin noch, dass der Vatikan sich bitte nicht in die inneren Angelegenheiten Chinas einmischen möge. Also da gab es auch offene Kritik, das gab es sonst heute eigentlich kaum. Dieses Papstthema ist so groß, dass man wirklich wahnsinnig viele Aspekte noch hätte machen können, die wir alle nicht gemacht haben. Unter anderem, das haben wir aber gestern Abend schon festgestellt, zunächst gingen alle davon aus, dass es Papst Franziskus der Erste sei. Es wird aber nicht durchnummeriert, sagte der Vatikan dann, solange es nur einen gäbe.
Weißt du, was ich mich heute gefragt habe, ist das so wichtig? Weil so viele Leute haben darüber getwittert und so. Warum?
Was? Ja, warum es den Leuten wichtig ist, weiß ich nicht. Aber dass der Vatikan das nochmal klarstellt, wie genau der heißt. Also es ist ja ein selbstgewählter Name und dann sollte man vielleicht auch den, also wenn man sich schon darauf einlässt, den mit diesem selbstgewählten Namen anzureden, dann sollte man auch den richtigen nehmen, finde ich. Benediktus hieß ja der vorherige Papst, den haben wir in Deutschland Benedikt genannt. Franziskus könnten wir also theoretisch Franz nennen. Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich aber darauf festgelegt, dass man ihn lieber Franziskus nennt. Also Papst Franz, ich weiß nicht, das klingt in deutschen Köln vielleicht, glaube ich. Ja, das Fränzchen. Das haben wir dann aber nicht gemeldet. Dann haben Italiens Bischöfe schon Gott gedankt dafür, für den neuen Papst. Allerdings war es der Falsche.
Das ist aber auch wieder, Entschuldigung, jetzt muss ich lachen, ein bisschen typisch italienisch.
Die italienische Bischofskonferenz hat gestern Abend um 20.23 Uhr eine Pressemitteilung herausgegeben und danken Gott, dass er den Mailänder Erzbischof Angelo Scola zum Papst gemacht habe. Da war Bergoglio allerdings schon seit 10 Minuten auf dem Balkon im Vatikan und dann haben sie noch eine Dreiviertelstunde gebraucht, bevor sie eine richtige Erklärung mit dem richtigen Namen des neuen Papstes herausgegeben hat. Die hatten sich offenbar auf ein ganz anderes.
Das lässt auch tief blicken.
Ja. Dann gab es heute ganz viele Meldungen, die so ein bisschen zur Legendenbildung beitragen, wie wir fanden, dass der neue Papst so bescheiden sein soll, dass er immer auch in Buenos Aires mit U-Bahn und Bus gefahren sei, haben wir schon erfahren. Dann hat er gestern auch kein eigenes Dienstfahrzeug genommen und jetzt kommt heute noch die Meldung, Papst Franziskus begleicht seine Rechnung im Gästehaus. Da hat er gewohnt vor dem Konklave und da wollte er sich nicht nehmen lassen, das auch selber zu bezahlen. Das war uns aber jetzt alles dann doch zu detailliert. Und wie gesagt, klang ein bisschen nach Legendenbildung. Einen anderen Führungswechsel haben wir heute auch noch gemacht in China, wo wir vorhin schon bei der chinesischen Regierung waren. In China ist der Machtwechsel in der Staatsspitze komplett. Das war eigentlich schon klar. Jetzt wird aber Xi Jinping der neue Staatschef. Xi löst Hu Jintao ab. Und jetzt haben wir also statt Hu haben wir jetzt Xi. Hm. Das haben wir auch gemeldet. In China läuft ja gerade noch der Nationale Volkskongress der Kommunistischen Partei. Und dann gab es heute Nachmittag noch eine Diskussion, ob die syrische Opposition mit Waffen versorgt werden darf. Eigentlich gibt es ein Waffenembargo. Das heißt, es dürfen keine Waffen nach Syrien geliefert werden, weder an das Regime noch an die Opposition. Aber Frankreich überlegt jetzt zur Not auch im Alleingang, Waffen dahin zu liefern und damit gegen dieses Embargo zu verstoßen. Eigentlich wollen die Franzosen aber erstmal erreichen, dass dieses Embargo aufgehoben wird, damit man der Opposition diese Waffen liefern kann. Notfalls würden sie es aber auch dagegen verstoßen, haben sie gesagt. Das war dann noch ein Thema, was wir gemacht haben. Ansonsten gab es noch so ein paar skurrile Sachen. In Russland hat ein Mann 4 Geiseln genommen und das Pizza gefordert. Also das ist...
Wie viel ist ja die Frage, wie viel?
Ja, eine Pizza und so. Sprite hieß es hier.
Doppelt Käse?
Ja, steht, also detailliert steht es ja nicht drauf. Aber er hat seine Geiseln dann wieder laufen gelassen und wurde dann festgenommen. Also offenbar ein bisschen verwirrt. Und als letztes noch eine Meldung, wenn ich euch die Schlagzeile vorlese, die die Deutsche Presseagentur drüber geschrieben hat, werdet ihr sofort merken, wie irrelevant dieses Thema ist.
Darf ich raten? Ich habe das heute schon gesehen. Ja? Ist das diese Justin Bieber-Nummer?
Ja, ja. Das ist großartig. Die Schlagzeile lautet, ja. Justin Biebers ehemaliger Hamster ist tot.
Okay. Ja?
Also wenn es wenigstens der aktuelle wäre, aber es ist der ehemalige Hamster.
Sehr schön.
Der kleine Nager namens Peck lebt den Medienberichten zufolge zuletzt bei einem Fan, dem Bieber den Hamster im vergangenen Dezember geschenkt hatte. Jetzt weiß man nicht, also das Tier war wohl krank, man weiß aber nicht genau warum und wer daran schuld ist. Also ja, diese Besitzerin dieses Tiers, Tori McClure, so heißt sie, hat das Tier an einem Baum im Garten beerdigt, hat sie einem Promi-Portal gesagt. Sehr traurig. Der ehemalige Hamster. Wir haben uns nach schweren Herzens dazu durchgerungen, das nicht zu melden.
Ich habe heute übrigens bei Twitter von der dpa gelesen, sie hat es auch irgendwie zurückgezogen nach sehr viel Kritik dann.
Ja, aber warum? War es falsch oder wegen Irrelevanz?
Wegen Irrelevanz.
Ja, zu Recht.
Die Nachrichten in der Redaktionskonferenz D-Radio Wissen am Donnerstagabend.
Die schönste Zeit ist doch immer noch die Echtzeit, finde ich.
Oder? Durchaus. Ja, wir sind in der Redaktionskonferenz, was mit Medien bei D-Radio Wissen, und tatsächlich zur Echtzeit kommen wir jetzt gleich. Wir haben ja schon über viele digitale Geschichten heute gesprochen von der South by Southwest Konferenz, dem Festival in Austin in Texas, bei dem Daniel für uns war, der uns heute davon berichtet. Wir haben über Big Data gesprochen, wir haben über 3D-Drucker gesprochen, wir haben über die Google Glasses gesprochen, über Social Radio, so wie man es in den USA versteht. Und wir sprechen jetzt über Echtzeit und neue Standards im Journalismus. Dazu hast du uns mitgebracht, Daniel, ein Projekt. Wie sieht das aus?
Das ist ein Projekt, was zusammen von Craig Newmark und Kelly McBride vom Poynter Institute dann durchgeführt wird aktuell. Und Craig Newmark, der ist, vielleicht erinnert sich einige dran, der Gründer von Craigslist, also dem großen Anzeigenportal, was hier für viel Furore gesucht hat. Also dieses hat richtig gewerbliche Kleinanzeigenbereich in der ganzen Printindustrie in die Krise gestürzt und maßgeblich auch so ein bisschen zum Niedergang des Printjournalismus mit beigetragen. Und er, ich weiß nicht, ob das ein gewisses Schuldbewusstsein ist, was ihm da plagt. Auf jeden Fall hat er die Kelly McBride vom Poynter Institute, die sich sehr viel mit der Zukunft des Journalismus beschäftigen, gesagt, hey, lass uns dieses Projekt machen. Und zwar arbeiten sie gerade an einem Buch. Und dieses Buch soll einen neuen Rahmen für Prinzipien oder auch Guidelines für Journalismus im 21. Jahrhundert dann anbieten. Und da arbeiten ein Dutzend Schreiber mit. Clay Shirky zum Beispiel ist auch mit dabei. Und das Ganze soll im August dann auf den Markt kommen.
Dann lass uns doch mal drüber sprechen, wie eigentlich für diese Prinzipien eigentlich die Ausgangssituation heute aussieht bei den Journalisten.
Also da haben die ein paar Zahlen genannt, die mich beeindruckt haben, denn seit 2007 sind 13.500 Journalisten hier in den USA auf der Straße gelandet. Das sind 25% der Angestellten. Das ist echt ein hoher Prozentsatz, das hätte ich so nicht gedacht. Die Newspaper Revenue, also das Einkommen, ist seitdem um 40% runter. Und was sie festgestellt haben, ist, dass eigentlich der Trust, also der Glaube der Öffentlichkeit überall abnimmt. Also früher hat man ja schon Journalisten eher wenig getraut. Heute traut man nicht nur Journalisten wenig, sondern allen überhaupt nicht. Und das ist ein Problem, mit dem die Medien hier sehr stark zu kämpfen haben. Und deswegen haben sie überlegt, okay, wir müssen jetzt mal uns komplett überdenken und neu erfinden. Und deswegen gibt es jetzt dieses Projekt.
Welche größten Probleme sehen die denn heute den Journalisten gegenüber?
Also, wenn Sie sich den Journalismus angeschaut haben, da haben Sie da so verschiedene Faktoren genannt. Und ich nenne da jetzt einfach mal zwei. Nämlich das eine Problem ist Truthiness. Das ist ein Begriff, der von Stephen Colbert vom Colbert Report erfunden worden ist. Also könnte man mit Wahrheitlichkeit oder Wahrheitsfimmel vielleicht bezeichnen. Und zwar, dass die Journalisten es sich zur Angewohnheit gemacht haben, dass sie das repräsentieren wollen, was die Leute gerne lesen wollen. Und dass sie nicht mit der direkten Story ins Haus fallen, sondern sie immer so ein bisschen biegen, weil sie meinen, da könnte das doch noch besser ankommen und so weiter und so fort. Und das sei einfach ein großes Manko heute. Und eine falsche Balance sei heute ein weiteres großes Problem. Das ist der nächste Aspekt. Denn heute sei es so, dass viele Journalisten gegensätzlichen Meinungen gleiches Gewicht geben, obwohl man eigentlich weiß, dass eine Meinung total falsch ist oder irrelevant. Und dadurch, dass sie dann dem gleichen Gewicht geben, dass dies dann auch wirklich zu einem schlechteren Journalismus führe. Das fand ich persönlich ganz interessant. Und Craig Newmark sagte dann, dass er eigentlich nur Nachrichten möchte, denen er auch trauen kann. Und da haben sie so ein Beispiel gesagt oder auch ein Zitat von Churchill. A lie travels around the world in the same time the truth needs to put its pants on. Also, dass eigentlich eine Lüge sich schneller um die Welt verbreitet, bis die Wahrheit nicht mal ihre Hosen angezogen hat. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, die durch die sozialen Netzwerke total verstärkt wird. Das, was man gerne lesen möchte, verbirgt sich ja vielleicht hinter einer falschen Information, das verbreitet sich. Und selbst wenn dann ein Medium das auch schon die richtige Stellung gepostet hat, das verbreitet sich dann nicht so schnell.
Okay, soweit die Ausgangsbasis. Wie könnten denn jetzt diese neuen Guidelines, die neuen Richtlinien aussehen?
Also ich war ehrlich gesagt enttäuscht, dass die in das Buchprojekt noch nicht haben tiefere Einblicke gezeigt. Sie haben wohl drei Punkte genannt, die ich aber sehr oberflächlich fand. Da bin ich auch gespannt, was ihr dazu sagt. Und zwar sagen sie, suche nach Wahrheit und reportiere so umfangreich wie möglich. Der zweite Punkt ist, sei transparent, also erkläre, welche Quellen du ausgewählt hast, welche du auch vielleicht nicht ausgewählt hast. Und transparent würde so auch als neuer Wert sein. Und da hat auch Craig gesagt, dass er sagt, dass Meinung wichtig ist, aber diese auch als Meinung gelabelt werden soll und nicht als Fakt dahergebracht wird. Und da dachte ich ehrlich gesagt, ja, ist das nicht Standard? Sollte das nicht so sein?
Ja, also das erinnert mich so ein bisschen so an irgendwie Journalismusvorlesung erstes Semester.
Ja, oder? Und am Ende sagten sie noch, engage the community as an end. Also dass natürlich auch noch man nicht einfach nur sendet, sondern auch in den Dialog mit den Hörern einsteigt. Und da war ich ehrlich gesagt von diesen neuen Richtlinien ein bisschen enttäuscht, wo ich aber sagen muss, dass die Problemanalyse, dass ich die schon ziemlich gut fand und dass ich da auch die Probleme sehe. Und dann hat er noch eine Message an Rundfunkanstalten, egal ob Radio oder Fernsehen, mit auf den Weg gegeben. Und zwar, wenn du dir total sicher bist, dass jemand lügt, wenn er den Mund aufmacht, warum gibst du denen denn dann Zeit in deinem Programm? Das war noch so eine Sache, die auch sehr häufig retweetet wurde. Das scheint dann hier doch häufig auch ein Problem zu sein.
Das hört sich so ein bisschen so an, als hätten die mit diesem Buchprojekt im Grunde das gleiche Problem wie alle. Die können die Probleme sehr, sehr gut beschreiben. Ja, sie sind bis zum Ende in Zahlen durchforscht, aber die Antworten fallen auch denen schwer, wie uns allen.
So ist es. Also das fand ich dann auch nochmal ganz interessant zu sehen. Und da ist, glaube ich, dann auch echt noch ein bisschen Arbeit nötig, das Ganze ein bisschen aufzudröseln.
Noch haben sie auch ein bisschen Zeit, ne? Wann soll es erscheinen? Im August?
Mhm. Ist auch schon verschoben worden. Ursprünglich hieß es mal, dass es im Frühling rauskommen soll. Haben wir wieder den Berliner Hauptstadtflughafen.
Und dann schauen wir auch nochmal drauf, was sich da so an Inhalten und Vorschlägen und Ansätzen in diesem Buch ergeben hat. Daniel, danke erstmal an dich in New York für die Berichterstattung von der South by Southwest.
Gerne.
Was mit Medien, D-Radio-Wissen, Donnerstagabend. Das jetzt.
Muss ich jetzt auch noch was sagen? Danke, Daniel.
Du musst nicht sagen. Ich kann sagen, dass Boy
nein.
jetzt kommt mit
nein,
Waitress.
Ich möchte auch noch mal sagen, dass dann ich das total schön fand, dass Daniel für uns von der South by Southwest berichtet hat. Danke.
20 nach 7 durch, die Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen. Und jetzt, wo sich der Tag langsam neigt, fehlt... Was denn?
Das hört sich ja an.
Ja, aber es ist doch so.
Ja.
Ja. Fehlt nur noch unser akustischer... Wie hast du es genannt? Unser
akustischer Ohrenschmeichler mit Rätselcharakter.
Ja, dann bitte ich dich.
Da bittest du mich zu?
Mhm.
Habe ich den hier denn?
Du hast ihn hier.
Ah ja, da habe ich ihn. Auch diesmal ist das Aerobic ein Mashup, also ihr hört eine Melodie von einem Lied und dazu einen Text ins Deutsch übersetzt von einem anderen Lied. Und wir suchen von beiden Liedern den Titel und den Originalinterpreten. Also kleiner Tipp noch dazu, beide Künstler kommen diesmal aus der Karibik.
Und wir hören hier nochmal rein.
Nicht wirklich sicher, was ich davon halten soll. Irgendwas an der Art, wie du dich bewegst, lässt mich glauben, dass ich ohne dich nicht leben kann. Es lässt mich nicht los. Ich möchte, dass du bleibst. Wir gehen herum und herum und herum und herum und herum. Oh, sag mir jetzt, sag mir jetzt, sag mir jetzt, dass du es weißt. Der Grund, weshalb ich daran festhalte, weil ich will, dass dieses Loch verschwindet. Komisch, dass du der Verletzte bist, aber ich bin die Einzige, die Rettung braucht. Denn wenn du das Licht niemals siehst, ist es schwer zu wissen, wer von uns beiden einknickt. Es lässt mich nicht los. Ich möchte, dass du bleibst. Bleib. Ich möchte, dass du bleibst.
Ich möchte, dass du bleibst. Ich möchte, dass diese Karibik-Musik bleibt.
Ja, schön, oder?
Ja, es ist Sommer.
Ich glaube, ich werde mir nachher gleich einen Caipirinha rein switchern zu Hause. Den habe ich natürlich immer quasi auf Eis liegen. Und dann werde ich mir erst Rihanna reinschmeißen mit Stay und dann noch ein bisschen Bob Marley, Could You Be Love. Das waren nämlich die beiden Interpreten und die dazugehörigen Lieder, die ihr da zum Teil gerade als Text oder als Melodie habt hören können. Jetzt habe ich die Lösung schon gesagt. Jetzt möchte ich natürlich wissen, bin ich der einzig Wissende hier oder gab es auch noch jemand anders, der das wusste?
Dieser Sender heißt D-Radio Wissen und natürlich gab es Leute. Und massiv. Ich bitte dich um eine Zahl zwischen 1 und 263.
Dann nehme ich mal eine Zahl, die so dazwischen liegt. 131.
Sascha Sommer.
Ah,
Sascha Sommer.
Ein schöner Name. Sascha Sommer. Und er sagt Vivian Winter goodbye.
Ja, er schreibt Moin aus dem Norden. Ja. Ich habe heute bei Aerobic die Ohren gespitzt und wenn mich nicht alles täuscht, habt ihr im Mashup Rihannas neuen Song Stay und den guten alten Bob Marley mit Could You Be Loved in den Mixer gesteckt. Ein T-Shirt wäre klasse.
Nur haben nicht wir nicht. Wir haben eine rote Prada-Schuhe aus Rom bekommen. Die sind jetzt über.
Und er schreibt nur nicht in XXL. M oder so hätte was, sonst muss ich es ein paar Mal zu heiß waschen.
Dann geht aber das Grün raus. Das darf er nicht tun. Also, wir schicken eins in M, würde ich sagen.
Wird gemacht. An Sascha Sommer in...
Ist auch kurzärmlich.
Hamburg. Perfekt eigentlich, oder?
Eigentlich perfekt, ja.
Name,
auf jeden Fall.
Jahreszeit. Passt alles zusammen. Was mit Medien? Das war's schon wieder für den Donnerstagabend. Was nimmst du mit, Herr Pähler, aus Austin in Texas?
Ich hätte beinahe gesagt, ich nehme mir mit den neuen Stern und gucke mir den zu Hause im Bett noch an. Aber das werde ich nicht tun. Ich fand dieses Thema... Echtzeit, super spannend, worüber wir gerade zuletzt gesprochen haben. Aber fasziniert hat mich eben auch weiterhin dieser Trend zur Lokalität. Ich bin selbst kein Foursquare-Nutzer, gestehe ich, aber ich finde die Visionen, die man da zeichnen kann, echt spannend. Und was nimmst du mit?
Ach, ich fand es so ein bisschen enttäuschend, dass einfach alle immer genau sagen, was nicht stimmt und niemand Lösungen parat hat.
Ist ja auch leichter.
Obwohl wir jeden Tag irgendwie die ganze Zeit daran arbeiten. Besonders spannend fand ich so als Radiomacher das Social Radio, das wir gehört haben. Das ist noch weit, weit entfernt von, wir machen es irgendwie gut und richtiges Radio und aktuell und so, wie man es als Hörer will. Aber das... Also das macht einem, flößt einem schon so ein bisschen Respekt ein für die Zukunft.
Ich möchte gerne einen Moderator haben, der in meinem Social Radio meine Twitter-Timeline kommentiert und einordnet.
Das wäre
meine Leistung, weil ich habe ja, also wenn die so voll läuft, brauche ich ja jemanden, der es mir sortiert.
Vielleicht kannst du als Diva dieser Sendung irgendwann mal einen bezahlen.
Die Frage ist nicht des Könnens, sondern des Wollens, mein lieber Herr Horn.
Nächste Woche hören wir euch wieder, dann mit Daniel und Herrn Pähler, 18 Uhr am Donnerstagabend in der Redaktionskonferenz hier bei D-Radio Wissen. Bis dahin wünschen wir euch noch eine mediale Zeit.